Rainer, lies mal vor. 18. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch.
30. September. Ich kam um 5 Uhr nach Hause und fand, dass Lord Godalming und Morris nicht nur angekommen waren, sondern auch schon die Übertragung der verschiedenen Tagebücher und Briefe durchstudiert hatten, die von Harker und seiner prächtigen Frau angefertigt und geordnet worden waren. Harker war von seinem Besuch bei den Fuhrleuten, von denen mir seinerzeit Dr. Hennessy berichtet hatte, zurückgekehrt. Frau Harker bereitete uns den Tee, und ich muss offen gestehen, dass ich mich das erste Mal, seit ich dieses alte Haus bewohne, daheim fühlte. Nachdem wir unsere Mahlzeit beendet hatten, sagte Frau Harker,
»Dr. Seward, darf ich Sie um eine Gefälligkeit bitten? Ich möchte Ihren Patienten Renfield kennenlernen. Führen Sie mich zu ihm. Das, was Sie in Ihrem Tagebuch von ihm erzählen, interessiert mich aufs Höchste.«
Sie sah mich dabei so bittend und lieblich an, dass ich nicht imstande war, mir die Bitte abzuschlagen. Da auch kein schwerwiegender Grund dagegen sprach, nahm ich sie mit. Als ich in das Zimmer des Kranken trat, sagte ich ihm, dass eine Dame seine Bekanntschaft zu machen wünsche, worauf er nur antwortete,
»Warum?«
»Sie macht einen Rundgang durch das Haus und möchte alles sehen«, antwortete ich.
»Ganz recht«,
antwortete er.
»Sie soll nur kommen. Aber warten Sie nur einen Augenblick, bis ich etwas aufgeräumt habe.«
Seine Aufräumungsweise war recht merkwürdig. Er aß sämtliche Fliegen und Spinnen, die er in seinen Schachteln aufbewahrt hatte, auf, ehe ich ihn daran hindern konnte. Es war offenkundig, dass er irgendeine Beeinflussung durch sie argwöhnte oder befürchtete. Nachdem er sein unappetitliches Werk vollbracht, sagte er höflich,
»Nun lassen Sie die Dame eintreten«,
und setzte sich mit gesenktem Kopf auf den Rand seines Bettes. Dabei schielte er von unten herauf gegen die Tür, um die Eintretende zu sehen. Einen Augenblick erfasste mich der Gedanke, er könnte einen Mordanfall im Sinne haben. Ich erinnerte mich recht wohl, wie ruhig er damals gewesen war, ehe er den Überfall auf mich in meinem Arbeitszimmer inszenierte, und wählte deshalb einen Platz, um ihn sofort packen zu können, falls er Miene machen sollte, sich auf Frau Harker zu stürzen. Sie trat ins Zimmer mit jener unbesorgten Liebenswürdigkeit, die sofort den Irren in Respekt setzt, denn Unbefangenheit ist eine der Eigenschaften, die den Narren imponieren. Frau Harker ging freundlich lächelnd auf ihn zu und streckte ihm die Hand hin.
»Guten Abend, Herr Renfield«,
sagte sie.
»Sie sehen, ich kenne Sie schon, denn Herr Dr. Seward hat mir von Ihnen erzählt.«
Er erwiderte nicht sofort, sondern ließ seine Blicke mit einem finsteren Ausdruck über sie hingleiten. Dieser Ausdruck wich zuerst dem der Neugierde, dann dem des Zweifels. Schließlich sagte er zu meiner höchsten Überraschung,
»Sind Sie das Mädchen, das der Doktor gerne geheiratet hätte? Aber das kann ja nicht sein. Ich weiß, sie ist tot.«
Frau Harker erwiderte freundlich lächelnd,
»Nein, ich habe mich verheiratet, ehe ich Herrn Dr. Seward sah oder er mich. Ich bin Frau Harker.«
»Was wollen Sie dann hier?«
»Mein Mann und ich haben Herrn Dr. Seward Besuch gemacht.«
»Dann machen Sie, dass Sie bald wieder fortkommen.«
»Warum denn?«
Ich dachte, dass diese Art der Unterhaltung Frau Harker noch weniger angenehm sein musste als mir, und mischte mich ins Gespräch. »Wie kommen Sie darauf, dass ich irgendjemanden heiraten wollte?« Seine Antwort war eine sehr verächtliche. Er wandte seinen Blick nur ganz kurz von Frau Harker weg auf mich und sagte,
»Was für eine eselhafte Frage!«
»Das sehe ich nicht ein, Herr Renfield«,
sagte Frau Harker, indem sie mir beistand. Er antwortete ihr mit ebenso viel Höflichkeit und Respekt, als er mir Missachtung gezeigt hatte.
»Sie werden einsehen, gnädige Frau, dass, Wenn ein Mann so beliebt und verehrt ist wie unser Herr Doktor, alles, was ihn betrifft, für unsere kleine Gemeinschaft von Interesse ist. Dr. Seward ist nicht nur sehr beliebt bei seinen Patienten, die aus Mangel an geistigem Gleichgewicht Ursachen und Wirkungen zu verwechseln pflegen. Seit ich selbst Insasse dieses Irrenasyls bin, habe ich die Bemerkung gemacht, dass die sophistischen Tendenzen einiger von ihnen hart an die Irrtümer des Non Causae und der Ignoratio Elenchi streifen.
Ich riss die Augen auf bei dieser neuen Offenbarung. Es war mein Lieblingsnarr, der ausgesprochenste Typus eines solchen, dem ich je begegnet bin, der da elementare Philosophie zum Besten gab, und zwar mit den Formen eines vollendeten Gentleman. Ich möchte wissen, ob es Frau Harkers Einfluss zuzuschreiben ist, dass vielleicht irgendeine Seite in seiner Erinnerung berührte. Wenn diese neue Phase eine spontane oder auf ihre unbewusste Einführung zurückzuführen war, so muss sie eine ganz beträchtliche geistige Kraft haben. Wir plauderten noch einige Zeit. Frau Harker wagte es sogar, nachdem sie erkannt hatte, dass er ganz vernünftig war und nachdem sie mir erst einen fragenden Blick zugeworfen, auf sein Lieblingsthema überzugehen. Ich war wieder hoch erstaunt, denn er beteiligte sich am Gespräch mit der Unbefangenheit eines ganz Gesunden. Er führte sogar sich selbst als Beispiel an, wenn er gewisser Dinge Erwähnung tat.
»Sehen Sie, ich bin das Beispiel eines Mannes, der von einer seltsamen Idee im Bann gehalten wurde. Es war nicht zu verwundern, dass meine Freunde ängstlich wurden und meine Unterbringung in einer Heilanstalt veranlassten. Ich bildete mir ein, dass das Leben eine positive und ununterbrochene Entität wäre und dass man durch Verzehren lebender Wesen, ganz gleich wie tief sie auf der Stufe der Schöpfung stünden, sein Leben bis ins Ungemessene verlängern könnte. Manchmal war der Glaube daran so stark in mir, dass ich tatsächlich den Wunsch hatte, mir ein Menschenleben einzuverleiben. Herr Dr. Seward wird mir bestätigen, dass ich ihn gelegentlich zu töten versuchte, in der Absicht, meine Lebenskraft zu erhöhen, indem ich durch das Medium des Blutes eine Verschmelzung seiner Kraft mit meinem Leib erhoffte. Denn, wie die Bibel sagt, das Blut ist das Leben. Allerdings hat ein Verkäufer eines gewissen Geheimmittels die Sache wirklich ins Verächtliche gezogen. Ist es nicht wahr, Herr Doktor?
Ich nickte zustimmend, denn ich war dermaßen verblüfft, dass ich nicht wusste, was sagen und was tun. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich denselben Mann noch 5 Minuten vorher hatte Fliegen und Spinnen verzehren sehen. Ich sah nach der Uhr und bemerkte, dass es Zeit würde, Van Helsing von der Bahn abzuholen. Weshalb ich zu Frau Harker sagte, dass wir nun gehen müssten. Sie erhob sich, indem sie scherzend zu ihm sprach.
»Leben Sie wohl. Ich hoffe, Sie noch öfter, aber unter für Sie angenehmeren Umständen wiederzusehen.«
Worauf er erwiderte,
»Leben Sie wohl, mein Liebling. Ich flehe zu Gott, dass er mich, ihr süßes Antlitz, nie mehr erblicken lasse. Er segne und behüte sie.«
Ich begab mich nach dem Bahnhof, um Van Helsing abzuholen, ließ aber meine Freunde zu Hause. Arthur schien gefasster, als er seit Lucys Erkrankung gewesen, und Quincy ist auch wieder heiterer geworden, wie ich ihn seit langem nicht sah. Van Helsing stieg mit der Lebhaftigkeit eines Jünglings aus. Er hatte mich sofort gesehen, kam rasch auf mich zu und sprach,
»Nun, Freund John, wie geht es zu Hause? Gut? So, ich habe viel zu tun gehabt, denn ich bleibe hier, wenn es nötig werden sollte. Alle meine Angelegenheiten sind in Ordnung und ich habe Ihnen viel zu erzählen. Frau Mina ist also da, ja? Und Ihr prächtiger Mann? Und Arthur und mein lieber Freund Quincy, Sie sind auch alle da? Dann ist's gut.«
Als wir heimwärts fuhren, erzählte ich ihm alles, was sich ereignet, und dass mein eigenes Tagebuch, ein großartiger Einfall Frau Harkers, auch noch eine passende Verwendung gefunden hatte. Der Professor unterbrach mich.
»Diese prächtige Frau Mina! Sie hat das Gehirn eines Mannes. Nur ein sehr begabter Mann kann sich eines solchen Gehirnes rühmen und das Herz eines Weibes.
Der Herrgott hatte sicherlich etwas Großes mit ihr vor, als er diese prächtige Kombination schuf. Bis jetzt hat uns das Glück diese Frau geschenkt, um uns zu helfen. Von heute an darf sie mit der entsetzlichen Geschichte nichts mehr zu tun haben. Es ist nicht recht, dass wir sie einer so furchtbaren Gefahr aussetzen. Wir Männer sind entschlossen und haben uns ja geschworen, das Ungeheuer zu vernichten. Aber das ist keine Arbeit für eine Frau. Selbst wenn ihr kein Leid geschieht, so wird sie doch seelische Erschütterungen aus den bevorstehenden Schrecken davontragen und wird darunter leiden, sowohl im Wachen durch ihre Nerven als auch im Schlafen durch ihre Träume. Nebenbei gesagt ist sie ein junges Blut und noch nicht lange verheiratet. Es wird andere Dinge für sie zu denken geben. Sie erzählten mir, dass sie alles niedergeschrieben hat. Sie muss also noch mit uns beraten. Morgen aber soll sie dieser Sache Adieu sagen und wir gehen allein unseres Weges.
Ich stimmte ihm lebhaft zu und erzählte, welche Entdeckung wir in seiner Abwesenheit gemacht. Dass das Haus, das Dracula seinerzeit gekauft, meinem eigenen benachbart sei. Er war sehr erstaunt und eine große Unruhe schien sich seiner zu bemächtigen.
»Hätten wir das doch vorher gewusst«, sagte er, »dann hätten wir rechtzeitig seiner habhaft werden können, um Lucy zu retten. Aber an geschehenen Dingen ist nicht mehr zu ändern. Wir sollten daran nicht mehr denken, sondern unverdrossen unserem Weg bis zum Ende gehen.«
Dann versank er in Schweigen, bis wir am Gittertor meines Gartens ankamen. Ehe wir uns trennten, um uns für das Dinner bereitzumachen, sagte er zu Frau Harker:
»Man hat mir berichtet, gnädige Frau, dass Sie und Ihr Gemahl alle Ereignisse bis zu diesem Augenblick aufgezeichnet und chronologisch geordnet haben.«
»Nicht bis zu diesem Augenblick«, sagte sie rasch, »aber bis heute früh.«
»Aber warum denn nicht bis jetzt? Wir haben doch erkannt, welcher Nutzen uns aus den kleinsten Einzelheiten bisher erwachsen ist. Wir haben alle unsere Geheimnisse erzählt und keiner hat davon Schaden genommen.«
Frau Harker zog errötend ein Blatt aus der Tasche und sagte:
»Dr. von Helsing, lesen Sie das einmal und sagen Sie mir, ob es auch in die Akten kommen soll. Es ist meine heutige Notiz. Ich habe ja selbst gesehen, wie wichtig es ist, und habe auch die unbedeutendste Kleinigkeit niedergelegt. Aber hier ist doch eine kleine Ausnahme zu machen. Es ist doch rein persönlich. Muss es denn sein?«
Der Professor überlas das Blatt mit ernstem Gesicht, gab es ihr zurück und sagte: »Es muss nicht gerade hinein, wenn es Ihnen nicht angenehm ist. Dennoch bitte ich Sie, fügen Sie es ein. Es kann die Liebe Ihres Gatten doch nur erhöhen, und auch wir, Ihre Freunde, werden Sie nur noch mehr verehren und achten.« Sie nahm das Blatt mit neuem Erröten zurück und lächelte glücklich. So haben wir denn alles bis zum gegenwärtigen Augenblick vollständig und in Ordnung. Der Professor nahm eine Kopie an sich, um sie zwischen dem Dinner und unserer Besprechung, die auf 9 Uhr angesetzt war, zu studieren. Wir anderen haben bereits alles gelesen. Wir werden also, wenn wir im Arbeitszimmer zusammenkommen, über alle Dinge unterrichtet und imstande sein, einen Plan zu schmieden, wie wir diesem entsetzlichen und geheimnisvollen Feind zu Leibe rücken können.
Mina Harkers Tagebuch. 30. September. Als wir 2 Stunden nach Tisch uns in Dr. Sewards Studierzimmer trafen, bildeten wir instinktiv eine Art Kollegium. Professor von Helsing nahm das obere Ende des Tisches ein, wozu ihn Dr. Seward bei seinem Eintritt genötigt hatte. Er ersuchte mich, zu seiner Rechten Platz zu nehmen und als Sekretär zu fungieren. Jonathan saß neben mir. Auf der anderen Seite des Tisches saßen Lord Godalming, Dr. Seward und Herr Morris. Der Professor begann:
»Ich darf doch voraussetzen, dass wir alle mit den in diesen Papieren enthaltenen Dingen vertraut sind.«
Wir gaben alle unsere Zustimmung zu erkennen und er fuhr fort:
»Dann halte ich es für nützlich, wenn ich Ihnen zuerst etwas über den Feind mitteile, mit dem wir es zu tun haben werden. Ich werde Sie mit der Geschichte dieses Mannes bekannt machen, über die ich mich unterrichtet habe. Wir können dann in die Diskussion darüber eintreten, wie wir vorgehen wollen, und können unsere Maßregeln dem Zweck entsprechend ergreifen. Es gibt Wesen, die man Vampire nennt. Einige unter uns haben handgreifliche Beweise dafür, dass sie existieren. Selbst wenn wir nicht unsere eigenen traurigen Erfahrungen hätten machen müssen, so würden wir immerhin die Berichte und Lehren unserer Vorfahren für vernünftig denkende Beweise genug bilden. Ich gebe zu, dass ich anfangs der Sache skeptisch gegenüberstand. Wäre ich nicht schon durch die Übung langer Jahre darauf geschult, meine Augen offen zu halten, ich hätte nicht eher daran geglaubt, als bis mir die Tatsachen zugerufen hätten, Sieh, ich beweise es. Leider. Hätte ich gleich zu Anfang das gewusst, was ich heute weiß, selbst wenn ich es nur hätte ahnen können, ein kostbares Leben hätte erhalten bleiben können. Aber das ist nun vorbei. Unsere Aufgabe ist es nun, so zu wirken, dass nicht auch andere Seelen zugrunde gehen, solange sie noch zu retten sind. Der Nosferatu stirbt nicht wie die Biene, wenn sie einmal gestochen hat. Er wird dadurch nur noch stärker. Und je stärker er wird, desto mehr Kraft hat er, wieder Böses zu tun. Dieser Vampir, der unter uns weilt, vereinigt in sich die Kraft von 20 Männern. Er ist schlauer als die Sterblichen, denn seine Schlauheit wächst im Laufe der Zeiten. Er besitzt die Gabe der Nekromantie. Das heißt, wie er schon aus der Etymologie des Wortes ersichtlich, die Sehergabe als Tote und unbedingte Macht über alles Tote, in dessen Nähe er kommt. Er ist grausam. Mehr als grausam. Er ist ein Teufel an Gefühllosigkeit und ein Herz besitzt er nicht. Er kann, mit gewissen Einschränkungen, erscheinen, wann und wo und in welcher Gestalt er will. Er kann innerhalb seines Machtbereichs den Elementen gebieten, dem Sturm, dem Nebel, dem Donner. Er hat auch Macht über geringere Dinge, über Ratten, Fledermäuse, Fliegen, Füchse und Wölfe. Er kann sich größer und kleiner, er kann sich zeitweilig unsichtbar machen und ungesehen kommen und gehen. Wie wollen wir also vorgehen, um ihn zu vernichten? Wie bringen wir heraus, wo er ist, und wenn wir das gefunden haben, wie können wir ihn unschädlich machen? Meine Freunde, das ist nicht einfach. Es ist ein schreckliches Unternehmen, das wir da vorhaben, und kann Folgen haben, die auch den Tapfersten erzittern lassen. Denn wenn unser Plan misslingt, ist er Sieger. Wie werden wir dann enden? Das Leben bedeutet nichts, ich klammere mich nicht daran. Aber wenn wir unterliegen, handelt es sich um mehr als Leben und Tod. Wir werden dann so wie er. Wir werden von da an grässliche Nachtgespenster ohne Herz und Gewissen, die die Leiber und Seelen derer zu vernichten trachten, die sie vorher am meisten geliebt haben. Und sind dann auf ewig die Pforten des Himmels verschlossen. Denn wer sollte sie uns wieder öffnen? Wir werden für immer der Abscheu aller sein. Ein Schandfleck in Gottes reinem Angesicht. Ein Pfeil in der Seite dessen, der für die Menschen gestorben ist. Aber wir stehen unserer Pflicht Auge in Auge gegenüber. Dürfen wir in diesem Fall noch zögern? Ich für meine Person sage nein. Denn ich bin alt und das Leben liegt weit hinter mir mit seinem Sonnenschein, seinem Vogelgesang, seiner Musik, seinen Lieben. Ihr aber seid jung. Einige von euch haben wohl das Leid kennengelernt, aber sie haben doch noch Aussicht auf schöne Tage. Was sagen Sie dazu?
Während er so sprach, hatte Jonathan meine Hand ergriffen. Ich fürchtete, dass ihn die erschreckende Beschreibung der uns drohenden Gefahren überwältigt habe, als ich ihn seine Hand nach mir ausstrecken sah. Aber heiße Freude durchzog mein Herz, als ich den Druck dieser Hand fühlte, so stark, selbstbewusst und entschlossen. Eines wackeren Mannes Hand hat ihre eigene Sprache, und es ist nicht nur die Liebe des Weibes, die diese Sprache vernimmt. Nachdem der Professor geendet hatte, sah mir mein Mann in die Augen und ich in die seinen. Wir bedurften keines gesprochenen Wortes.
»Ich bürge für Mina und mich«, sagte er.
»Rechnen Sie auf mich, Professor«,
sagte Quincy Morris, lakonisch wie immer. »Ich gehöre Ihnen«, sagte Lord Godalming, »schon um Lucys Willen, wenn es nicht noch andere Gründe genug gäbe.« Dr. Seward nickte nur. Der Professor stand auf, legte das goldene Kruzifix auf den Tisch und streckte seine Hände nach beiden Seiten hin aus. Ich ergriff seine rechte und Lord Godalming seine linke. Jonathan gab mir seine linke Hand und reichte die rechte Herrn Morris hinüber. Als wir so Hand in Hand dastanden, schlossen wir den ernsten Bund. Ich fühlte, dass es mir eiskalt ums Herz wurde, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zurückzuziehen. Wir nahmen unsere Plätze wieder ein und Van Helsing fuhr fort mit einer Freude, die mir bewies, dass wir schon unser ernstes Werk begonnen hatten. Es musste so wichtig sein und ebenso geschäftsmäßig erledigt werden wie irgendetwas im Leben.